Ja, zwei haben wir gehört zur Einleitung zu den Psalmen. Dann werde ich jetzt etwas sagen über die fünf Bücher der Psalmen. Und in der zweiten Stunde wahrscheinlich auch noch. Und dann bleiben uns vier Stunden, wo wir uns mit dem Leben Davids und mit Psalmen, die aus seinem Leben heraus entstanden sind, beschäftigen werden. Und zwar habe ich das so gemacht, wann war das? Irgendwann im Laufe dieses Jahres habe ich daran gearbeitet, an den Psalmen am Leben Davids. Und da fiel mir auf, nun das ist ja auch sehr naheliegend, dass die Gedanken, wenn sie um David und um die Psalmen kreisen, beständig, bewusst oder unbewusst, sich am Psalm 23 orientieren und an dem entlang gleiten. Und da fiel mir auf, dass man tatsächlich das ganze Leben Davids nach dem Psalm 23 aufbauen kann. Und wir werden in 8 Schritten durch den Psalm 23 gehen. Und das, was er dort sagt, Begebenheiten, Episoden aus seinem Leben zuordnen und Psalmen, die aus bestimmten Episoden heraus entstanden, miteinander betrachten. Das haben wir also vor uns. Ich bin dankbar, dass Walter so lebendig, anschaulich und zu Herzen gehend zu uns redet, und das gibt mir ein bisschen Freimütigkeit, euch jetzt mehr lehrmäßige Dinge in dieser... Das habe ich nicht gesagt. Ich habe es zwar nicht gesagt, aber ich habe es insgeheim gedacht. Ja, die fünf Bücher der Psalmen, das wird in euren Bibelausgaben auch so sein, dass die Sammlung der Psalmen eingeteilt ist in fünf Bücher. Das ist eine sehr alte Weise, die Psalmen einzuteilen. Schon die alten jüdischen Bibelausleger, ihre Äußerungen besitzen wir schriftlich zwar erst aus nachchristlicher Zeit. Wie ihr wahrscheinlich wisst, wurde der Talmud erst in nachchristlicher Zeit nach der Zerstörung des Tempels geschrieben. Vorher wurde das allerdings während einigen Jahrhunderten schon mündlich durch auswendig Lernen tradiert. Und so ist das eine alte Überzeugung und alte Sichtweise aus vorchristlicher Zeit, dass nämlich die Juden das Buch der Psalmen den Pentateuch Davids nennen. Der Pentateuch Davids. In Anlehnung an den Pentateuch des Mose. Und man kann tatsächlich folgende Zuordnung machen. Die entsprechende Tabelle und Übersicht ist auf den Blättern, die ihr nach dieser Stunde bekommt. Sie sind inzwischen kopiert worden. Das erste Buch der Psalmen, Kapitel 1 bis 41, entspricht dem ersten Mosebuch, Genesis. Und ich habe als Überschrift dazu gesetzt, Mensch und Schöpfung. Das ist ein wichtiges Thema, das im ersten Psalmbuch vorkommt. Das zweite Psalmbuch, die Psalmen 42 bis 72, Drangsal und Rettung, wie eben das zweite Mosebuch, das mit Drangsal beginnt und dann Gottes Rettung beschreibt. Das dritte Psalmbuch, die Psalmen 73 bis 89, das entspricht dem dritten Mosebuch. Und ich habe als Titel dazu gesetzt, Heiligtum und Heiligkeit. Heiligtum und Heiligkeit. Das vierte Psalmbuch, die Psalmen 90 bis 106, entspricht dem 4. Mosebuch, dem Buch der Wüstenwanderung. Ich habe hier als Überschrift gesetzt: Vergänglichkeit und Ewigkeit. Vergänglichkeit und Ewigkeit. Das 5. Buch der Psalmen, das sind die Psalmen 107 bis 150, entspricht dem 5. Mosebuch. Hier habe ich als Überschrift gesetzt: Wort und Vollendung. Wort und Vollendung. Obwohl die Psalmen von verschiedenen Autoren stammen und aus sehr langer Zeit stammen und später in diese Form gefügt wurden, so weisen sie doch eine innere Ordnung auf. Sie sind also nicht zufällig so angeordnet. Wer sie ordnete, das wissen wir nicht. Er muss aber dabei nachgedacht haben, und bei seinem Nachdenken wird er wohl von Gott auch geführt worden sein, von Gottes Geist geführt worden sein. Nehmen wir ein Beispiel. Der Psalm 90 ist der älteste der Psalmen. Wäre es nun dem Autor darauf angekommen, nach einem naheliegenden Kriterium die ganze Sammlung der Psalmen zu ordnen, hätte er sich sagen können: Wir nehmen den Ältesten zuerst, Psalm 90. Der Psalm 90 erscheint aber erst am Anfang des 4. Buches der Psalmen. Oder er hätte sich sagen können: Wir nehmen die Psalmen Davids zuerst. Alle Psalmen Davids hintereinander, nachher die Psalmen Asafs, nachher die Psalmen Koras und nachher die Psalmen ohne Namen. Er ist nicht so vorgegangen. Er muss sie also thematisch geordnet haben. Bitte? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wahrscheinlich können wir es gar nicht wissen. Und mir scheint, dass das keine ergiebigen Studien sind, die sich damit lange und breit beschäftigen und dann allerlei Hypothesen aufstellen. Wir vertrauen, dass der Gott, der dafür sorgte, dass diese und nur diese Psalmen in seinen Kanon aufgenommen wurden, dass er auch dafür sorgte, dass sie in der Weise geordnet wurden, wie er es wollte. Einige Auffälligkeiten, bevor wir uns etwas näher das Thema der einzelnen, dieser 5 Psalmbücher ansehen. Jedes der 5 Psalmbücher hört mit einem ähnlich klingenden Lobpreis auf. Das 1. Psalmbuch endet folgendermaßen: Psalm 41, Vers 13. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit bis in Ewigkeit. Amen, ja, Amen. Das 2. Psalmbuch endet folgendermaßen: Psalm 72, Verse 18 und 19. Gepriesen sei der Herr, Gott, der Gott Israels, der Wunder tut er allein. Und gepriesen sei sein herrlicher Name in Ewigkeit. Und die ganze Erde werde erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Amen, ja, Amen. Das 3. Psalmbuch endigt mit Psalm 89, Vers 52. Gepriesen sei der Herr ewiglich. Amen, ja, Amen. Das 4. Psalmbuch endigt mit dem Vers 48 aus dem 106. Psalm. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und alles Volk sage Amen, lobet den Herrn. Und das ganze Psalmbuch, also das 5., welches das ganze Buch abschließt, endet mit einem fünffachen Halleluja, fünf Halleluja Psalmen. Zum Halleluja könnte uns Rudi noch etwas sagen. Ja, aber wir kommen vielleicht später noch drauf. Also, jedes Psalmbuch endet mit Lobpreis. Dreimal wird dabei ein doppeltes und einmal ein einfaches Amen gerufen. Nach dem ersten Psalmbuch, Amen, ja, Amen. Nach dem zweiten wiederum, Amen, ja, Amen. Und bis zum vierten Psalmbuch, immer am Schluss des Buches, Amen. Und dann am Ende des fünften Psalmbuches sind wir am Ziel der Reise. Und da ruhen wir aus. Sind in der ewigen Ruhe. Nun, dieser Ausruf Amen bedeutet auf Deutsch, was? Nein, so ist es. So sei es, ist viel zu blass. Ist ein Vaterwunsch. Der Psalmist ruft, so ist es.
Amen.
Man könnte es ebenso umschreiben, so ist es. Wörtlich oder buchstäblich bedeutet dieses hebräische Wort ungefähr fest oder treu, nicht fest und treu. Oder wahr oder gewiss. Und es ist so, als ob der Beter, der unterwegs ist zum Ziel, und wir sind ja als Pilger unterwegs, wir lesen die Psalmen, und immer wieder auf unserem Aufstieg, auf unserem Weg aus dieser Welt, aus der diesseitigen Welt in die Welt der himmlischen Herrlichkeit, machen wir einen Halt, halten wir an und lassen die Blicke um uns schweifen und schauen hinauf zum Gipfel, da hinauf wollen wir. Aber so sicher wie der Gott, der uns errettet hat und uns berufen hat, so sicher wie er und so gewiss wie sein Wort ist, so gewiss werden wir bei ihm sein. Und Anbetung, Lobpreis ist wirklich der Ausdruck einer Seele, die von sich selbst befreit ist, wie wir auch hörten. Von sich selbst befreit und in der Gewissheit der Treue Gottes, in der Gewissheit der Festigkeit seines Wortes und seiner Verheißungen ruht und darum immer wieder anbetet und dazu Amen sagt. Ich habe noch eine Aufstellung, eine Tabelle, die seht ihr dann auf euren Blättern. Man kann auch sehen, wie der Name Gottes in den fünf verschiedenen Psalmbüchern verschieden gewählt wird und wie das mit der Botschaft des Buches zusammenhängt, aber das lasse ich jetzt beiseite. Und wir wollen uns jetzt mit dem Inhalt, ein wenig mit dem Inhalt des ersten Psalmbuches beschäftigen. Das Thema des ersten Psalmbuches, Mensch und Schöpfung. Es erinnert uns an das erste Mosebuch. Und jetzt beachten wir gleich die Parallele. Wir lesen den ersten Psalm. Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rate der Gesetzlosen und nicht steht auf dem Wege der Sünder, und nicht sitzt auf dem Sitze der Spötter, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Und er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blatt nicht verwelkt. Und alles, was er tut, gelingt. Wir haben hier zwei Dinge, die uns an den Schöpfungsbericht denken lassen. Die ganze Glückseligkeit des Menschen ist in seinen Gehorsam an Gott und das heißt an Gottes Wort gebunden. Das ist der glückselige Mensch, der Gott und seinem Wort unterworfen bleibt. Der ganze Fluch des Menschen kam, als der Mensch sich Gottes Wort widersetzte, sich über Gottes Wort erhob. Das und dann noch etwas erinnert uns an den Schöpfungsbericht, ein Baum des Lebens. Das ist der Baum des Lebens. Abhängigkeit von Gott. Das ist der Baum des Lebens. Und so wird uns zwar der Baum nicht zu jenem, der Weg nicht zu jenem Baum, der im Garten Eden stand, geöffnet. Es wird uns aber der Weg hier geöffnet zum Baum des Lebens, der im Paradiese Gottes steht. Ein Ausdruck, der im Neuen Testament verwendet wird, wer weiß, wo das steht. Dem werde ich zu essen geben vom Baume des Lebens, der im Paradiese Gottes steht. Ja, im ersten Sendschreiben, im Sendschreiben an Ephesus, Offenbarung 2. Also das erinnert uns hier an das erste Mosebuch, Mensch und Schöpfung. Und jetzt beachten wir einmal, wie hier der Gedanke weitergeführt wird. Nachdem das Grundprinzip genannt ist, die ganze Glückseligkeit des Menschen liegt darin, dass er sich Gott, Gottes Wort und damit Gottes Regierung unterwirft. Psalm 2, wovon spricht Psalm 2? Spricht davon, dass der natürliche Mensch, die ganze Natur des Menschen, bäumt sich dagegen auf. Warum toben die Nationen? Sinnen eitel die Völkerschaften? Es treten auf die Könige der Erde und die Fürsten ratschlagen wieder miteinander, wider den Herrn und wider seinen Gesalbten. Lasst uns von uns werfen ihre Seile. Das ist das Aufbäumen des Sünders, des natürlichen Menschen, gegen diesen Grundsatz. Seit dem Sündenfall steckt dieses Prinzip in uns drin, dass wir uns Gott und seinem Wort nicht unterwerfen wollen. Und der Psalm 2 sagt uns dann gleichzeitig, Gott aber wird sein Wort, das, was er gesagt hat, erfüllen, und darum ist er glückselig, wird wiederum gesagt, eine zweite Seligpreisung im Psalm 2, im Vers 12, glückselig alle, die auf ihn trauen. Glückselig alle, die sich ihm unterwerfen. Und dann der Psalm 3, und wir sehen hier, wie jetzt wirklich ein Gedanke oder ein Psalm in den vorhergehenden greift und den Gedanken weiterführt. Wenn das der von Gott festgesetzte Grundsatz ist, um glückselig zu werden, sich seinem Wort unterwerfen. Und wenn unsere Welt so ist, wie Psalm 2 es sagt, dass sie sich auflehnt gegen diesen Grundsatz, dann ist es unausweichlich, dass es so kommt, wie Psalm 3 sagt. Herr, wie viele sind meiner Bedränger? Dann müssen Bedränger sein. Dann müssen Verfolger sein in einer solchen Welt. Was anderes können wir erwarten? Also die ersten Psalmen, die tun genau das, was das erste Mosebuch macht. Sie legen die Grundlage zu allem. Sie nennen uns die großen Grundsätze, die großen Prinzipien. Und wir könnten sagen, dass der ganze Rest des Buches der Psalmen diese hier genannten Prinzipien illustriert. Nun lasst uns noch zum Ende ja, doch noch eine Stelle, die uns an das erste Mosebuch erinnert, Psalm 8. Hier wird von der Schöpfung gesprochen, von der Schöpfungsbestimmung des Menschen, wie Gott dem Menschensohn alles unterworfen hat. Und wir werden hier natürlich darauf vorbereitet und dann im Neuen Testament wird uns das erläutert, dass dieser Mensch, der als einziger Mensch Gottes Wort vollkommen gehorchte, der Gottes Wort vollkommen untertan war, der darum auch der einzige wirkliche Baum war, der da stand und darum Frucht trug und trägt, das ist der Menschensohn, Jesus Christus. Und er wird einst regieren. Psalm 8 spricht davon. Die Psalmen 9 und 10, die schließen sich hier direkt an, das ist auch kein Zufall. Psalm 8 spricht vom Menschensohn, vom vollkommenen Menschen, von dem, der kommen wird und eins über alle Schöpfung regieren wird. Psalm 9 und 10 vom Antimenschen, Antichristus. Psalm 9 und 10 sprechen vom Antichristen, von seiner Regierung, wie er die Gerechten verfolgt, wie die Gerechten dabei aber auf ihn hoffen. Wir haben in diesem ersten Buch der Psalmen gleichzeitig den ausführlichsten oder die ausführlichste Weissagung auf das Leiden, auf das Sterben des Messias, Psalm 22, das passt auch dazu, zu diesem Buch, zum ersten Psalmbuch, wo Grundlegendes gesagt wird. Und lass uns noch einfach eine mehr jetzt formale Parallele, natürlich auch eine inhaltliche Parallele ist es, die uns in die Augen sticht. Psalm 41, das letzte Kapitel im ersten Psalmbuch. Erinnert euch das in irgendeiner Weise an das letzte Kapitel im ersten Mosebuch? Gut, so endet das letzte Psalmbuch. Das letzte Kapitel im ersten Mosebuch endet mit jemandem, der in einen Sarg eingeschlossen liegt. Ja, gut. Und hier, Psalm 41, da sehen wir auch jemand, der da niederliegt. Ein Belialstück klebt ihm an. Weil er nun da liegt, wird er nicht wieder aufstehen. Also sieht aus wie das Ende. Aber er wird wieder aufstehen. Auferstehung. Josef glaubt ja auch an die Auferstehung, wie Hebräer 11, 22 uns deutlich macht. Gut, so viel zum ersten Psalmbuch und einige Parallelen, die wir sahen zum ersten Mosebuch. Dann das zweite Psalmbuch. Es beginnt wie das zweite Mosebuch mit Not. Hier im zweiten Psalmbuch nach jemandem, der in seiner Not nach Gott und Gottes Rettung lechzt. Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, also lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Meine Tränen sind mir zur Speise geworden, Tag und Nacht, da man den ganzen Tag zu mir sagt, wo ist dein Gott? Also Tränen, niedergebeugt, Drangsal, Vers 7, Tiefe ruft der Tiefe beim Brausen deiner Wassergüsse, alle deine Wogen und deine Wellen sind über mich gegangen. Vers 10, eine Zermalmung in meinen Gebeinen, meine Bedränger höhnen mich, also Bedrängnis. So endet, wie endet das zweite Mosebuch? Das zweite Mosebuch beginnt mit Drangsal, Bedrängnis. Wie endet das zweite Mosebuch? Das Lob des Mose, nein? Bitte? Nein, ich meine, wie endet das zweite Mosebuch? Also was wird uns am Ende des zweiten Mosebuches berichtet? Ja, richtig. Am Ende des zweiten Mosebuches wird uns gezeigt, wie die Herrlichkeit des Herrn die Stiftshütte erfüllt. Eben Errettung. Das ganze zweite Mosebuch geht von Drangsal, Knechtschaft, dem Tod ausgeliefert sein, hinauf zur Errettung, zur Herrlichkeit, ein Volk, das errettet und in Gottes Gegenwart, ja, zu Gottes Herrlichkeit gebracht worden ist. Wie endet das zweite Psalmbuch, das auch mit Drangsal beginnt? Vers 19, Psalm 72, Vers 19. Oder lesen wir noch einmal beide Verse. Gepriesen sei Gott, der Gott Israels, der Wunder tut er allein. Gepriesen sei sein herrlicher Name in Ewigkeit und die ganze Erde werde erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Also endet ebenso damit, dass Gottes Herrlichkeit diesmal nicht allein die Stiftshütte, sondern die ganze Schöpfung erfüllt. Und das wird tatsächlich im Friedensreich der Fall sein. Also das Ende des zweiten Psalmbuches endet mit dem Friedensreich. Das wolltest du wahrscheinlich sagen. Am Ende des zweiten Psalmbuches haben wir das messianische Reich, Gottes Herrlichkeit erfüllt die ganze Schöpfung. Das ist übrigens auch der Grund für diesen Vers 20 im Psalm 72. Es sind zu Ende die Gebete Davids, des Sohnes Isais. Das heißt, David hat hier gebetet und hat von Gott her erkannt und gesehen, Gott wird das tun. Da bleibt nichts mehr zu beten. Also alle seine Bitten, all seine Wünsche sind jetzt erfüllt. Ein König wird regieren in Gerechtigkeit. Und Gottes Herrlichkeit wird alles erfüllen. Noch einige doch bemerkenswerten Parallelen aus dem zweiten Mosebuch, die wir hier im zweiten Psalmbuch finden. Psalm 42, Bedrängnis. Psalm 43. Der Bedrängte betet, das bedrängte Israel in Ägypten betet und ihr Schreien wird gehört von Gott. Psalm 43. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Sie sollen mich leiten. Und Gott sendet sein Licht und seine Wahrheit. Er sendet nämlich seinen Retter. Das war in Ägypten Mose. Er wird seinen Sohn in die Schöpfung senden. Ja, sein Sohn wird am Ende als König kommen. Psalm 45 spricht von diesem König, wie er kommt. Er sendet also seinen König. Und dann noch dies. Im zweiten Mosebuch wird uns gesagt, dass Gott sein Volk erlöst hat, ja, um es zu sich zu führen. Dass er es erlöst hat, weil er unter seinem Volk wohnen will. Man kann das auch anders formulieren. Eine andere Seite der gleichen Wahrheit. Gott hat sein Volk erlöst, weil er über diesem Volk herrschen will. Geschieht alles gleichzeitig. Das steht auch im zweiten Mosebuch. Dass Gott sein Volk erlöst hat, weil er in diesem Volk herrschen will, König sein will. Das Lied der Erlösten, 2. Mose 15. Wir haben am Sonntagabend den Vers 17 gelesen. Jetzt lesen wir noch den Vers 18. 2. Mose 15. Der Vers 18. Das ist das letzte Wort in diesem Lied der Erlösung. Mit dieser Aussage ist das Lied beschlossen. Der Herr wird König sein, immer und ewiglich. Yahweh Yimloch Le'olam. Der Herr wird als König herrschen in Ewigkeit. Dazu hat er sein Volk erlöst, um über dieses Volk zu herrschen. Es ist mir beim Durchlesen der Psalmen aufgefallen, dass im zweiten Psalmbuch Gott häufiger als König bezeichnet wird als in den anderen Psalmbüchern. Dass Gott König ist. Wir hatten schon Psalm 45,1. Ich sage meine Gedichte dem Könige. Psalm 47,2. Denn der Herr der Höchste ist furchtbar, ein großer König über die ganze Erde. Psalm 48,2. Schön ragt empor, eine Freude der ganzen Erde, der Berg Zion, an der Nordseite der Stadt des großen Königs. Psalm 68,24. Gesehen habe ich deine Züge, o Gott, die Züge meines Gottes, meines Königs im Heiligtum. Es geht also um Errettung. In diesem zweiten Psalmbuch. Errettung wozu? Errettung, dass Gott unser König sei, dass er als König herrsche. Errettung wozu? Damit am Ende seine Herrlichkeit alles erfülle. Dann gibt es eine Bedingung zur Errettung. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Wir haben im zweiten Psalmbuch haben wir den Bußpsalm schlechthin, den 51. Und in diesem Bußpsalm bittet David darum, schaffe mir Gott ein reines Herz. Ein reines Herz. Reinigung durch, er nennt Opfer und er nennt Isop, etwas, das auch im zweiten Mosebuch erwähnt wird im Zusammenhang mit dem Passalam. Bitte? Isop. In Psalm 51, da steht das. Im Vers 7 entzündige mich mit Isop. Und in 2. Mose 12, 22. Da steht, nehmt einen Büschel Isop und taucht ihn in das Blut des Passalammes. Nun, ich gebe euch hier auch einen einfach Hinweis und ich bin davon überzeugt, wenn ihr auch selbstständig hier weiterarbeitet, werdet ihr noch weitere Übereinstimmungen und Parallelen finden und die helfen uns auch zu sehen, ja, was zu sehen. Sie zeigen uns einmal, dass ein Geist die ganze Bibel inspirierte. Der Geist, der Mose inspirierte, wohnt auch in den Schreibern der Psalmen. Und wenn nun solche Themen, wie wir sie in den fünf Mosebüchern finden, solche Grundthemen wiederholt werden, dann zeigt das uns auch, dass das Themen sind, die so wichtig sind. Es sind Grundprinzipien von Gottes Wirken, von Gottes Wesen, von Gottes Handeln am Menschen, mit dem Menschen, von seinen Wegen und von seinen Zielen. Das dritte Psalmbuch entspricht dem dritten Mosebuch. Lesen wir einmal den allerersten Vers im Psalm 73 und versuchen wir hier einmal zu sehen, ob uns da etwas auffällt. Psalm 73, 1. Für wahr, Gott ist Israel gut, denen, die reinen Herzens sind. Das ist das dritte Psalmbuch. Entspricht dem dritten Mosebuch in welcher Weise? Reinigung. Ja, ja, Reinigung, Reinheit. Im dritten Mosebuch geht es um Reinheit. Es geht also darum im dritten Mosebuch, dass das Volk für die Gegenwart Gottes passend gemacht werde und passend bleibe. Gott ist rein, Gott ist heilig und darum muss der Mensch, der ihm naht, rein sein, heilig sein. Gott ist Israel gut, denen die reinen Herzen sind. Und dann folgender Satz aus dem Psalm 73, im Vers 17. Bis ich hineinging in die Heiligtümer. Er sagt es hier ausdrücklich. Ich gehe hinein in die Heiligtümer. Genau so beginnt das dritte Mosebuch. Es beginnt so, also mit diesem Wort. Und der Herr rief Mose. Vayikra Adonai el Moshe. Und es rief der ewige Mose aus dem Zelt der Zusammenkunft. Nicht vom Berg Sinai, aus dem Zelt der Zusammenkunft. Und da ruft Gott Mose zu sich und zeigt ihm den Weg, auf dem man ihm nahen kann und auf dem man in seiner Gemeinschaft bleiben kann. Und zwar Psalm 73, bis ich hineinging in die Heiligtümer. Ich habe das beim Durchlesen auch vor längerer Zeit einmal gemacht, jedes Mal mir angestrichen, wann im dritten Psalmbuch etwas von Gottes Wohnung, Gottes Haus, Gottes Heiligtum gesagt wird, überaus häufig, häufiger als in den anderen Psalmbüchern, kommt es gerade im dritten Psalmbuch vor. Nun, das sind Dinge, die wir beim Bibelstudium machen. Also Bibelstudium ist sicher eine Sache in erster Linie des Herzens. Wir liegen vor Gottes Angesicht, wir lesen sein Wort, er redet zu uns. Wir unterwerfen uns ihm, er beugt unseren Willen unter seinen Willen. Aber wir arbeiten ja auch in der Bibel. Und Bibelstudium ist auch viel Fleißarbeit. Einfach lesen, lesen, lesen und beim Lesen Daten, Fakten sammeln. Und darüber nachdenken und vergleichen und auswerten. Zum vierten Psalmbuch hier ist der Zusammenhang nun geradezu offenkundig im Psalm 90 das Gebet von Mose des Mannes Gottes des Mannes der in der Wüste am Ende der Wüstenwanderung starb. Und dieser Psalm 90 blickt zurück auf die Erfahrungen der letzten 40 Jahre, die Vergänglichkeit des Menschen, das Ende des ungläubigen Menschen. Er stirbt dahin und ist weg. Und gleichzeitig sehen wir angesichts der Vergänglichkeit der Zeit und der Hinfälligkeit des Menschen und des Endes der Sünder, weiß sich der Mann Gottes, Mose, verankert im ewigen Gott. Herr, du bist unsere Wohnung gewesen von Geschlecht zu Geschlecht. Ehe geboren waren die Berge und du die Erde und den Erdkreis erschaffen hattest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du lässt es zum Staube zurückkehrenden Menschen und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Also das steht natürlich in direkter Beziehung zur Erfahrung des Mose und des ganzen Volkes in der Wüste. Das vierte Psalmbuch endet mit zwei historischen Psalmen, Psalm 105 und Psalm 106. Der Psalm 105 besingt die Treue Gottes, wie Gott den Bund bewahrt, wie Gott sein Volk führt und erhält. Und der Psalm 106 beschreibt uns die Untreue seines Volkes. Die Sünden seines Volkes, und diese Beobachtung lässt den Psalmisten sein ganzes Vertrauen auf Gott und auf seine Gnade setzen. Psalm 106, Verse 44 bis 48. Er erinnert sich an Gottes Erbarmen und ruft zu Gott, dass er um seines Erbarmens willen sein unwürdiges Volk retten möchte. Und er sah an ihre Bedrängnis, wenn er ihr Schreien hörte, und er gedachte ihnen seinen Bund, und es reute ihn nach der Größe seiner Güte, und er ließ sie Erbarmen finden vor allen, die sie gefangen weggeführt hatten. Rette uns, Herr, unser Gott, und sammle uns aus den Nationen, dass wir deinen heiligen Namen preisen, dass wir uns rühmen deines Lobes. Nun, die 40-jährige Wüstenwanderung, die ist nur eine Vorwegnahme einer viel, viel längeren Wüstenwanderung, eines jahrtausendelangen Exils, durch das Gott dieses Volk hat führen müssen, aber er wird seines Bundes an die Väter treu, dem Bund, den er mit seinen Vätern machte, wird er dieses Volk sammeln. Nachdem es durch die Wüste der Nationen gezogen ist, und dieses Gebet wird erfüllt werden. Das fünfte Mosebuch hat zum Thema, oder das fünfte Mosebuch ist, das Wort Gottes an Israel, wo es an der Schwelle des gelobten Landes steht. Und im fünften Mosebuch wird Israel deutlich gemacht, wie Wohl und Wehe des Volkes Gottes vom Gehorsam an Gottes Wort abhängig ist. Und es zeigt sich im fünften Mosebuch, dass Gottes Wort in Erfüllung geht, sei es zum Fluch, sei es zum Segen. Und es zeigt sich, dass am Ende, trotz der Untreue, des Unglaubens, der Sünden des Menschen, Gott sein Wort an diesem Volk erfüllen wird zum Segen. Diesem Volk zum Trotz. Das wird Gott tun in seiner reinen, freien Gnade. Und das fünfte Psalmbuch beginnt auch mit dem Wort Gottes, und zwar wird die Bedeutung des Wortes anhand eines Psalms gezeigt, des Psalms 107 gezeigt, so gezeigt, dass Israel oder der Mensch oder die Menschen immer wieder Gottes Wort, Gottes Reden verachteten und darum strauchelten sie und darum musste Gott sie züchtigen und darum schrien sie zum Herrn und er rettete sie. Und dann heißt es hier im Psalm 107, im Vers 20, er sendet sein Wort und heilt sie und rettet sie aus ihren Gruben. Es ist sein Wort, das in Erfüllung geht und am Ende dieses Volk dahin bringen wird, wo Gottes Vorsatz es bestimmt hat. Also Gott und sein Wort In diesem fünften Psalmbuch findet sich darum auch jener Psalm, der längste aller Psalmen ist, der 119., der als Thema die Herrlichkeit des Wortes Gottes hat. Und das fünfte Psalmbuch, welches das ganze Psalmbuch beschließt, sind fünf Halleluja-Psalmen. Halleluja. Halleluja. Lobt Jahwe. In fünf Psalmen steht am Anfang und am Ende diese Aufforderung: Lobt den Herrn, lobt den Ewigen. Halleluja. Psalm 146, 147, 148, 149 und Psalm 150. Es bleibt mir gerade noch hier ein Zitat zu lesen aus dem Psalmenkommentar von Spurgeon, der in diesen Tagen auf Deutsch erscheint. Ich habe es halt aus dem Englischen nehmen müssen. Und Spurgeon schreibt zum 150. Psalm Folgendes. Und das beschließt das ganze Psalmbuch. Wir haben jetzt den letzten Gipfel in der Bergkette der Psalmen erreicht. Er steigt hoch empor ins klare Blau des Himmels. Sein Scheitel badet im hellen Sonnenlicht nie endender Anbetung. Er ist eine einzige Entrückung. Der Dichter-Prophet ist voller Eingebung und heiliger Begeisterung. Er hält sich nicht mehr auf, zu begründen, zu lehren, zu erklären. Vielmehr ruft er nur mehr mit brennendem Mund: preist ihn, preiset den Herrn. Jetzt machen wir eine Pause.